Und jetzt ab Kapitel 12 haben wir den praktischen Teil, den seelsorgerlichen Teil des Römerbriefs. Und der beginnt mit diesen ganz wesentlichen Aussagen in Vers 1 und 2, Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus beginnt hier diesen Teil, wo er die Christen in Rom anspricht, wie sie ihr Leben gestalten sollen, mit der Erinnerung an das, was Gott getan hat. Er ermahnt sie oder ermuntert sie, wie man besser übersetzen könnte, durch die Erbarmungen Gottes. Und über die Erbarmungen Gottes hat er 8 Kapitel lang gesprochen, von Römer 1 bis 8. Da hat er dargelegt, wie sich Gott erbarmt hat über diese verlorene Welt, wie er sie errettet hat, wie er das getan hat, was zumindest die Menschen errettet, die sich öffnen für dieses Evangelium und es annehmen. Und nun fordert er die Christen in Rom auf, zu antworten auf das, was Gott getan hat. Unser ganzes Christenleben soll eine dankbare Antwort sein auf die erfahrene Gnade Gottes in unserem Leben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Was sollen die Christen tun? Als Dank, als Antwort auf das, was Gott getan hat? Ihre Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Der Begriff, der hier steht, meint ein Ganzopfer, ein Brandopfer. Unser Leben soll auf dem Dank- und Brandopferaltar Gottes liegen. Nicht wie ein totes Tier, das damals im Alten Testament geschlachtet worden war und dort verbrannt wurde, sondern ein lebendiges Opfer. Damals gab es tote Opfer, heute ein lebendiges, ein heiliges, das heißt ganz für Gott abgesondertes und ein wohlgefälliges Opfer. Das ist der Gottesdienst der Christen. Was wir jetzt hier haben, in diesen anderthalb Stunden, das nennt die Bibel Zusammenkunft oder Versammlung. Gottesdienst ist, wenn Christen ihr Leben aus Liebe und Dankbarkeit dem Herrn weihen. Ob das alle von uns schon verstanden haben und auch so praktiziert haben? Und dann darf ich euch auf etwas aufmerksam machen. Vielleicht fragt ihr euch manchmal, warum lernen eigentlich die Theologen und die Bibelschüler, warum müssen die Griechisch lernen? Nun, es hat schon seinen Sinn, denn in der griechischen Sprache kann man hier etwas Wichtiges erkennen. Dieses Wort, die Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das steht in einer Zeitform im Griechischen, die drückt einen einmaligen Akt aus. Der Aorist im Griechischen für die Griechen unter uns, ja? Einen einmaligen Akt. Das heißt, eigentlich ist dieser Akt in der Bekehrung, in einer wirklichen biblischen Bekehrung, wo eine echte Buße stattgefunden hat und ein Bruch mit dem alten Leben, eine Auslieferung an den Herrn, da wird dieses ganze Leben dem Herrn gegeben, geweiht. Aber manchmal kommt das auch erst später. Manchmal bekehren sich Menschen und wollen erstmal nur Vergebung ihrer Sünden, wollen erstmal nur in den Himmel kommen und nicht mehr verloren gehen. Aber sie denken noch gar nicht daran, ihr ganzes Leben dem Herrn anzuvertrauen. Manchmal kommt dieser Akt der Ganzhingabe an den Herrn später, weil irgendein Zerbruch passiert ist, weil Niederlagen waren, weil etwas schiefgegangen ist im Leben oder weil man in besonderer Weise angesprochen wurde durch den Herrn, manchmal durch eine Predigt, durch eine Bibelarbeit, in einer Jugendstunde, kommt diese Ganzhingabe an den Herrn zum Tragen. Also, Einmalig ist dieser Akt, sein Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Aber dann folgt hier im griechischen Text 36 Verben in Kapitel 12 und folgende. 36 Verben, die alle in der Gegenwart stehen, im Präsens. Das heißt, dieser einmalige Akt der Hingabe, er führt zu einem ständigen sich dem Herrn zur Verfügung stellen, sich dem Herrn geben, dem Herrn dienen, dem Herrn irgendetwas bringen in unserem Leben. Und das steht im Präsens, in der Gegenwart, und das heißt, unser ganzes Leben bis an unser Lebensende soll davon geprägt sein. Das wollte ich so einleitend sagen, also etwas sehr Fundamentales. Hier haben wir zuerst den einmaligen Akt, sich Gott zur Verfügung stellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann vollzieht sich das in vielen, vielen Dingen, die wir tun, indem wir sein Angesicht suchen, beten, indem wir etwas für andere tun, helfen, indem wir opfern, spenden, indem wir Kranke besuchen, anrufen. All diese Dinge sind die Präsensform von diesem einmaligen Akt der Hingabe. Und dann schreibt Paulus noch etwas in Vers 2, auf das ich jetzt ausführlicher eingehen will. Er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was heißt das? Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Dürfen Christen keine Autos benutzen und keine Computer? Sollten sie stattdessen mit einem Pferdefuhrwerk fahren, wie die Amischen in Amerika oder die Horse and Buggy Mennonites in Kanada? Heißt das, wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen? Müssen sich Christen anders kleiden, anders wohnen, anders essen, anders leben als Nicht-Christen? Dürfen Christen weder Make-up noch Fernseher noch Gameboy benutzen? Oder was heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich? Das griechische Wort heißt syschemastizestai. Das lateinische Wort dazu conformari. Das kommt uns vielleicht schon ein bisschen bekannter vor. Mit jemandem konform gehen heißt in derselben Form leben, in demselben Schema. Und das Wort Schema steckt auch in dem griechischen Wort syschemastizestai. Da steckt das Wort Schema drin. Ein Schema, eine Form. Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, heißt nicht in das gleiche Schema pressen lassen. Denk- und Lebensschema wie diese Welt. Nicht nach dem gleichen Schema leben. Nach dem Denk- und Werteschema dieser Welt. Schaut, wenn man mich früher gefragt hätte, was heißt Welt? Oder was heißt weltlich leben? Dann hätte ich geantwortet, in die Disco gehen, ins Kino gehen, ins Fußballstadion gehen, das ist Welt. Das sollten Christen nicht tun. So hätte ich früher gesagt. Das war für mich Welt, so bin ich erzogen worden. Und ich will auch nicht sagen, dass diese Sicht völlig falsch war. Aber sie war einseitig. Sie vermittelt nämlich den Unterton, wenn ich an bestimmte Orte nicht gehe und bestimmte Dinge nicht tue, dann bin ich auch nicht weltlich. Versteht ihr? Wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, an bestimmte Orte nicht gehe, dann bin ich nicht weltlich. Aber so einfach ist es nicht. Die Welt ist nicht nur um mich herum, die Welt ist auch in mir drin. Ich kann zum Beispiel ganz allein in meinem Zimmer sitzen und völlig in der Welt sein. In meinen Gedanken oder in meiner Gesinnung, in meiner ganzen Lebenshaltung und Weltanschauung bin ich völlig in der Welt, auch wenn ich zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze und gar nichts Verbotenes tue. Ich verstehe die Worte des Paulus so: Ihr Christen, lebt nicht nach dem Denk- und Werdeschema dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, des Denksinnes, des Denkens. Und damit dieser Prozess geschehen kann, müssen wir zuerst mal verstehen, was die Bibel unter Welt versteht. Das Wort Welt hat in der Schrift mehrere Bedeutungskreise. Am bekanntesten ist uns vielleicht die Bedeutung aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt geliebt heißt hier offensichtlich, Gott hat alle Menschen geliebt. Die gesamte Menschheit, die Welt hat Gott geliebt, indem er seinen Sohn gegeben hat hier auf diese Erde. Bodo Schwing hat das vollkommen richtig erkannt, wenn er sagt, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Ich hatte mal lange Zeit als Jugendlicher ein Poster in meinem Zimmer hängen, über meinem Bett. Da stand das drauf, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Jawohl, Gott liebt diese Welt. Aber dann, in einem zweiten Bedeutungskreis des Wortes, merken wir, dass Welt auch etwas anderes heißen kann. Derselbe Johannes, der Johannes 3,16 geschrieben hat, schreibt auch in seinem ersten Brief, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Hier meint Welt etwas ganz anderes. Hier meint Welt nicht die Menschen in dieser Welt, die sollen wir selbstverständlich lieben, sondern hier meint Welt das Wesen dieser gefallenen Welt, die Denk- und Lebensweise dieser von Gott losgelösten Welt, die Art, wie Menschen ohne Gott nach ihrem Gutdünken ihr Leben gestalten. Das ist Welt. Leben im rein vordergründigen, diesseitigen, vergänglichen, immanenten. Ich kann es mal praktischer sagen, nicht so philosophisch. Menschen, die nach den sogenannten fünf großen F leben. Kennt ihr die fünf großen F? Feierabend, Fernsehen, Fußball, Flaschenbier, Filzpantoffeln. Fünf große F. Nochmal, Feierabend, Fernsehen, Fußball, Flaschenbier, Filzpantoffeln. Das heißt Leben im Denksinn dieser Welt, oder nicht? Leben nach dem Motto, kommt, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lass uns so wenig wie möglich arbeiten, so viel wie möglich Freizeit haben, so früh wie möglich in Rente gehen, damit wir aus den paar Jahren noch rausholen können, was nur geht. Aber auch ein edler Humanist, der sich ganz an der Verbesserung der gesellschaftlichen Missstände aufhält und sich dem verschrieben hat, der lebt weltlich, wenn er es ohne Christus tut. Ebenso der Wissenschaftler, der nach Medikamenten zur Krebs- oder AIDS-Bekämpfung forscht, wenn er es ohne Christus tut, lebt er weltlich, versteht ihr? Auch wenn er gute Dinge tut. Weltlich sein umfasst alles, unser gesamtes Leben, auch an sich gute Dinge oder Verhaltensweisen, wenn unser Leben nicht unter der Herrschaft Jesu Christi steht, dann ist alles weltlich, was wir tun. Auch wenn es vielleicht einen guten Nutzen hat. Dann steht im Bild gesprochen ein Minus vor der Gleichung und alles in der Gleichung wird negativ. Und die Bibel sagt mit aller Deutlichkeit, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, darum muss man sich erstmal von ganzem Herzen aus der Welt rausbekehren. So haben das unsere Väter genannt. Man muss sich aus dieser Welt rausbekehren. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da lebte ich hundertprozentig nach dem Denk- und Werteschema dieser Welt. Ich ging konform. Ich war voll in dem Schema meiner Zeitgenossen und Altersgenossen. Ja, mehr noch, ich war ein Teil dieser verlorenen Welt, die dem Gericht Gottes entgegenging. Und dann gingen mir die Augen auf. Ich erkannte, wie arm mein Leben in Wirklichkeit war und wie reich und erfüllt es werden könnte, wenn ich es unter die Herrschaft Christi stellen würde. Und ich traf diese Entscheidung aus freiem Herzensentschluss. Ich bekehrte mich aus der Welt heraus zu Gott. Ich nahm die Vergebung der Sünden im Glauben an und lebte fortan mit und für Christus. Ich wurde Christ. Ich wurde ein Jünger meines Herrn. Vorher war ich von der Welt, von dieser Welt, das heißt ein wesensmäßiger Teil dieser Welt. Jetzt lebe ich zwar noch in dieser Welt, bin aber nicht mehr von dieser Welt, wie der Herr Jesus im Johannesevangelium lehrt. Jetzt sind wir an einer ganz entscheidenden Stelle. Seid ihr alle noch mit mir? Professor Wildersmith, immer wenn er merkte, es wird ein bisschen schwierig bei seinen Vorlesungen, da guckt er so über die Brille und sagte, sind Sie mit mir? Also seid ihr noch dabei oder habt ihr schon lange irgendwo abgehängt? Seid ihr noch alle mit mir? Ich fürchte, einige unter uns sind vielleicht noch von dieser Welt. Einige haben sich vielleicht noch nie willentlich aus dieser Welt zu Christus gewandt. Liebe Freunde, für euch hat die Bibel heute Morgen keinen Trost, sondern nur die Aufforderung, bekehrt euch heraus aus dieser vergehenden Welt zu Christus hin. Brecht mit dem Leben in Selbstregie, in Eigengerechtigkeit und macht Gott und seinen Willen zum Zentrum eures Lebens. Und zwar so bald wie möglich, am besten heute. Das ist die Botschaft für die Menschen, die noch in dieser Welt leben und ganz von dieser Welt sind. Aber dann gibt es hier im Raum bestimmt eine zweite Gruppe, wahrscheinlich die Gruppe, zu der die meisten von uns gehören, die haben sich schon bekehrt. Die sind nicht mehr von dieser Welt, sondern sie leben im Reich Gottes. Sie sind Christen geworden. Nur, ihr lieben Brüder und Schwestern, haben wir deswegen unsere ganze Weltlichkeit schon hinter uns gelassen? Haben wir sie schon im Augenblick der Bekehrung völlig ablegen können? Es geht vielleicht manchen von uns wie Lots Frau. Sie musste förmlich aus dem untergehenden Sodom hinausgezerrt werden. Und dann war sie draußen. Aber Sodom war nicht aus ihrem Herzen draußen. Und darum schaute sie zurück und wurde zur Salzsäule. Sie war aus Sodom draußen, aber Sodom war nicht aus ihr draußen. Darum blieb sie auf der Strecke. Oder es geht uns so wie manchen Israeliten. Die waren raus aus Ägypten. Sie standen schon auf der anderen Seite des Roten Meeres. Sie waren keine Sklaven mehr vom Pharao. Sie waren frei. Und doch, wenn wir die Mosebücher aufmerksam lesen, werden wir feststellen, sie waren zwar aus Ägypten heraus, aber Ägypten war nicht aus ihrem Herzen heraus. Sie waren ein paar Kilometer in der Wüste gezogen, da verlangten sie zum Beispiel schon wieder nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Da zog es sie zurück nach Dingen, die zu Ägypten gehörten. Es kamen ein paar Schwierigkeiten und schon wollten sie zurück. Ihr Lieben, das sollte uns zu denken geben. Errettung wird überall in der Bibel als die Flucht vor einer gerichtsreifen Welt beschrieben. Diese Welt, in der wir leben, ist böse. Diese Welt wird vom Teufel regiert und diese Welt wird untergehen. Darum müssen wir aus ihr entfliehen. Und darum bedeutet Errettung entfliehen aus dieser verderbten Welt. Johannes schreibt, dass wir diese Welt nicht lieben sollen. Die Menschen in dieser Welt sollen wir lieben, aber das System dieser Welt sollen wir nicht lieben. Denn die Welt besteht aus Lust des Fleisches, Lust der Augen und aus Hochmut des Lebens. In dieser Welt ist Gesinnung des Fleisches, wie Paulus es in Römer 8 nennt, mit einem Wort ausgedrückt, in dieser Welt ist Weltlichkeit. Wenn Menschen so denken, wie man in dieser Welt eben gerade denkt, wenn Menschen so leben, wie man eben gerade lebt, wenn Menschen nach allen Dingen streben, die gerade in sind, dann ist das Weltlichkeit. Geht es uns nicht oft ähnlich wie dem Volk Israel damals? Viele von uns sind aus der Welt draußen, aber die Welt ist nicht, noch nicht, vollständig aus unseren Herzen draußen. Seien wir ehrlich, in jedem von uns, die wir hier sind, auch in mir, ist noch ein Stück Weltlichkeit. Wir sind nicht gefeit davor. Nur fürchte ich, dass wir es in manchen Dingen vielleicht gar nicht merken, wie weltlich wir noch denken und leben. Manchmal wird es deutlich in unserer Kindererziehung, dass wir vielleicht doch mehr von der anti-autoritären Verwöhnpädagogik aufgenommen haben, die in dieser Welt gang und gäbe ist, als wir es zugeben wollen. Oder im Bereich mit alles, was mit Psychologie zu tun hat, dass wir doch sehr schnell zu Psychotherapeuten rennen oder die Seelsorge innerhalb der Gemeinde mit psychologischem Gedankengut vermischen. Das kann ganz schnell passieren. Oder heute im Bereich der Evangelisation, wenn Talkshows, Theater und Tingeltangel eingeführt werden und man damit Menschen gewinnen will, dann haben wir, ohne es zu merken, uns weltlichen Gedanken geöffnet und sie hineingenommen in gute Motive vielleicht. Mit guten Motiven gebrauchen wir schlechte Dinge. Oder der Bereich der Gemeindeleitung, wenn Gemeindeleitung verstanden wird wie in einem weltlichen Betrieb, wo alles gemanagt wird, dann sind auch wir in der Gemeindeleitung in Gefahr, dass wir da weltliches Denken hineinnehmen. Oder wenn alles nur noch nach Kosten-Nutzen-Rechnung läuft. Oder das leidige Thema, wenn wir vielleicht doch immer wieder liebäugeln, Dinge schwarz zu machen oder schwarz machen zu lassen an unserem Auto, in unserem Haus, dann sind wir weltlich an diesem Punkt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Simson war ein Gottgeweihter, aber er musste in Absonderung leben, sonst würde er seine Vollmacht verlieren. Und wir kennen die Geschichte Simsons. Wir haben im letzten Sommer auch mal hierüber nachgedacht in zwei Predigten. Er gab leider seine Absonderung auf und stellte sich dieser Welt gleich. Und das Ergebnis war, er verlor seine Berufung und seine Vollmacht. Was kann uns vor dem Weg Simsons bewahren? Wie können wir Weltlichkeit in unseren Herzen bekämpfen? Paulus schreibt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt. Hier steht im Griechischen ein Ausdruck, den kennen wir auch. Metamorphoste heißt es im Griechischen und da steckt das Wort Metamorphose drin. Metamorphose, das ist das, was bei einem Schmetterling passiert, wenn er zuerst eine hässliche Raupe ist und dann sich verwandelt in einen wunderschönen, farbigen Schmetterling. Dann hat er eine Metamorphose durchwandelt, eine Gestaltsumwandlung. Das ist Metamorphose, eine Umwandlung der Gestalt. Als der Herr Jesus auf dem Berg vor seinen Jüngern verklärt wurde, da geschah eine Metamorphose. Da steht auch dieses Wort im Griechischen. Das heißt, er machte einen Gestaltswandel durch. Plötzlich leuchtete sein Angesicht wie die Sonne. Paulus verwendet dieses Wort von der Metamorphose, außer in dieser Stelle hier in Römer 12, 2, nur noch ein einziges Mal. Und zwar in 2. Korinther 3, 18. Wollt ihr das mal mit aufschlagen? 2. Korinther 3, Vers 18. Da gebraucht Paulus noch einmal dieses Wort. Und ich glaube, das gibt uns einen Hinweis, wie es zu verstehen ist, wie wir verwandelt werden können in unserem Denksinn. 2. Korinther 3, 18, lesen wir Vers 17 noch mit. Da heißt es, 2. Korinther 3, 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Sehr schönes Wort. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da können sich Christen ganz frei begegnen, ohne Masken, ohne Schauspielerei. Da ist Freiheit. Und jetzt weiter, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Hier wird über das Wirken des Heiligen Geistes an einem Christenmenschen geschrieben, berichtet. Und wir lesen hier, dass diese Verwandlung geschieht, indem wir mit aufgedecktem Angesicht den Herrn anschauen, den Herrn Jesus, indem wir ihn anschauen. Werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist also der Weg. Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus. Genauso wie Mose damals Gemeinschaft hatte mit Gott auf dem Berg Sinai. Ihr wisst, was da geschah. Da wurde sein Angesicht glänzend. Und man sah, dass er mit Gott gewesen war, in der Gegenwart Gottes gewesen war. Sein Angesicht strahlte wieder von diesem Glanz. Und das Gleiche darf geschehen, wenn wir in inniger, enger Gemeinschaft mit dem Herrn sind, dann werden wir verwandelt. Es gibt eine einfache Regel und die heißt, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Das ist so. Was wir anschauen, prägt uns, gewinnt Macht über uns. Wisst ihr, was passiert, wenn man mit dem Fahrrad auf einem ganz schmalen Pfad fährt? und plötzlich sieht man, da liegt ein Stein auf dem Weg, auf dem man fährt. Und wenn man dann auf diesen Stein starrt, dann passiert es genau, was nicht passieren soll. Man fährt genau drauf. Und dann macht man einen Satz über den Lenker, ja? Weil man sich auf den Stein fixiert hat und dann gewinnt der Macht über einen. Und so ist es auch mit anderen negativen Dingen. Wenn das Kaninchen auf die Schlange starrt, dann kriegt es Panikstarre und kann nicht wegrennen und die Schlange hat leichtes Spiel. Und so, aber auch im Positiven. Das, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und es gibt keinen anderen Weg, in das Bild Jesu Christi verwandelt zu werden, als auf ihn zu schauen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ganz persönlich, unter vier Augen mit ihm, beim Brotbrechen der Gemeinde, wenn wir auf ihn schauen als ganze Gemeinde. Oder auch eben, wenn eine ganze Gemeinde ihn anbetet und auf ihn schaut. Aber es geschieht vor allen Dingen im Wesentlichen, wenn wir alleine sind mit dem Herrn. Und lass mich das zum Schluss noch ausführen. Gottes Mittel, um Menschen aus dem Griff dieser Welt zu entreißen, ist, uns die Herrlichkeit des Gekreuzigten vor Augen zu stellen. Schaut, da steht auf der einen Seite der Fürst dieser Welt und lockt uns mit einem weltlichen Leben. Er lockt uns mit allen möglichen faszinierenden Dingen und zieht uns dahin. Aber auf der anderen Seite steht ein Kreuz, ein Galgen, ein Tötungsinstrument. Und da ist einer angenagelt und er trägt die Dornenkrone. Seine Lippen sind aufgeplatzt, Speichel läuft in seinen Bart, seine Wunden bluten. Welch eine Attraktion hat dieser? Menschlich gesehen keine. Aber ich frage dich heute Morgen, was hat dich mehr angezogen? Was hat dich mehr bereit gemacht, nach dem Willen Gottes zu leben, als dieser, der für dich an ein Kreuz geschlagen wurde und der auferstanden ist und erlebt? War deine Antwort, dass du ihm aus Dankbarkeit das ganz Opfer gegeben hast, dein Leben auf den Altar gelegt hast und gesagt hast, Herr, mein Leben soll ein Dank für Golgatha sein, soll ein nie endender Dank sein dafür, was du für mich getan hast. Schau, das ist Gottes Mittel, uns aus der Welt und aus dieser Weltlichkeit herauszureißen. Bevor wir zum Schluss kommen, muss ich noch eine dritte Gruppe unter uns ansprechen. Und das sind die, die wirklich ihr Leben als Opfer auf Gottes Altar hingelegt haben, die nicht nur von Christus berührt sind oberflächlich, sondern die in Wahrheit von ihm ergriffen sind, die sagen können, Christus ist mein Leben geworden. Schaut, für euch möchte ich noch auf diesen zweiten Halbsatz hinweisen, da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr Lieben, hier lernen wir, was geistliches Wachstum ist. Einmal grundsätzlich dem Herrn hingegeben sein und dann immer und immer wieder fragen, was sein Wille ist, seinen Willen besser zu erkennen. Bei uns Christen geht es nicht, hoffentlich nicht immer um den Horizont, ist das Sünde oder ist das keine Sünde, ist das Sünde oder ist das keine Sünde. Hoffentlich geht es nicht immer nur um das, sondern hier merken wir, Paulus führt doch weiter. Er gliedert den Bereich der Nichtsünde. Alles, was nicht Sünde ist, gliedert er nochmal in drei Teile. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und da ist eine Steigerung. Für uns, die wir Christus gehören, die wir unser Leben ihm gegeben haben, für uns ist immer wieder die Frage, wenn wir irgendetwas tun, ist das jetzt das Gute oder das Wohlgefällige oder das Vollkommene? Ich muss das praktisch machen. Angenommen, ich habe einen freien Abend zur Verfügung. Dann kann ich den auf 100 verschiedene Weise verbringen, diesen Abend. Ist ja klar. Ich kann viele, viele Dinge tun, keines von denen wäre Sünde. Aber ich kann auch sagen, Herr, was willst du, dass ich heute Abend tun soll? Was ist das Gute? Was ist das Wohlgefällige? Was ist das Vollkommene? Vielleicht zeigt er mir, dass Ausruhen das Gute wäre. Vielleicht zeigt er mir, dass jemanden anrufen und ein Gespräch mit ihm führen das Wohlgefällige wäre. Und vielleicht zeigt er mir, dass ich einen Besuch machen sollte bei irgendjemand, das wäre das Vollkommene. Es kann aber auch sein, dass es genau umgekehrt ist. Das Besuch machen, das Gute ist, anrufen, das Wohlgefällige und ausruhen, das Vollkommene. Das kann auch sein. Versteht ihr? Was nun eben dran ist? Wie erkenne ich das? In der Lebensgemeinschaft mit ihm. Da kann ich nicht immer die Bibel aufschlagen und fragen, was ist jetzt heute Abend dran? Was soll ich heute Nachmittag machen? Was soll ich heute Abend machen? Was soll ich nächsten Mittwoch machen? Das finde ich nicht immer in der Bibel, sondern das geschieht durch Leitung des Geistes. In einer engen Gemeinschaft mit ihm erkenne ich es. Ich spreche mit ihm darüber und er zeigt es mir auf 100 verschiedene Arten und Weisen. Aber das vollzieht sich ständig in unserem Leben, dass wir als Christen prüfen müssen, was ist jetzt hier das Gute, was ist das Wohlgefällige, was ist das Vollkommene. Und das ist ein dynamischer Prozess, in dem wir stehen, wenn wir in der Lebensverbindung mit unserem Herrn leben. Da geht es nicht nach Schema F, da geht es nach Führung seines Geistes. Wie sollen wir als Christen in dieser Welt leben? Unser Leben soll ein Dankopfer, ein Ganzopfer, ein Brandopfer sein. Ein wirklich brennendes Opfer, das am Brennen gehalten wird, unser Leben lang, indem wir ihm wirklich unser Leben geben, unser Bestes geben. So, nun schließe ich aber wirklich mit einer letzten Geschichte. Tucholsky hat ja gesagt, ein guter Redner soll seine Rede wenigstens dreimal schließen, aber das ist jetzt wirklich das dritte Mal und ich will kein guter Redner sein, aber nur Tucholsky. Der Kommandant der amerikanischen Atom-U-Boot-Flotte sichtete nach dem Zweiten Weltkrieg junge Offiziere. Vor ihm saß ein junger Leutnant, der die besten Zeugnisse der Militärakademie mitgebracht hatte. Nachdem der Admiral den jungen Leutnant eine Stunde lang über alles Mögliche ausgefragt hatte, sämtliche Wissensgebiete abgeklopft hatte, stellte er ihm zum Schluss noch eine letzte Frage. Junger Mann, haben Sie Ihr Bestes gegeben? Der Leutnant senkte beschämt den Kopf und sagte kleinlaut, Nein, Sir. Sie können gehen, abtreten, war die Antwort des Admirals. Der junge Offizier knallte die Haken zusammen und trat ab. Als er schon an der Tür war, hörte er hinter sich die Stimme des Kommandanten. Warum nicht? Warum haben Sie nicht Ihr Bestes gegeben? Und damit ließ er ihn gehen. Mit dieser Frage im Ohr verließ der junge Leutnant den Raum. Und sie ließ ihn nie mehr los. Etwa 25 Jahre später wurde dieser Mann Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sein Name Jimmy Carter. Merkt ihr was? Diese Geschichte uns lehrt, die Frage des Kommandanten hatte ihn nie mehr losgelassen und so stark motiviert, dass er wirklich bereit war, sein Bestes zu geben. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass wir vor dem Richterstuhl Christi auch einmal diese Frage hören werden, wir Christen. Hast du dein Bestes gegeben? Wenn nein, warum nicht? Es wäre die vernünftige, die logische Antwort auf das, was er für uns getan hat. Amen.